Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 20. August 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Am 18. September halte ich ein Referat zur Neutralität. Die Aktualität ist klar. Neutralitätsinitiative tun wir bald abstimmen. Und ich werde natürlich mich äußern zu dieser Initiative, die ich nicht gut finde. Ich lehne sie ab. Aber gleichzeitig geht es natürlich vor allem darum, zu zeigen, dass Neutralität trotzdem sehr, sehr wichtig ist und ein Erfolgsrezept war von der Schweiz in den letzten 400 bis 500 Jahren. Kommt doch, es würde mich freuen. Und ihr werdet alles erfahren und alles lernen über Neutralität. In dem Sinn, bis dann. Gut, gehen wir zu einem grosses Ereignis, zu einer erfreulichen Nachricht, zu einem Durchbruch, wo wieder der Guy Parmelin, unserem Bundespräsident, verantwortlich ist. Dominik.
Ja, heute ist ein Vertreter von der chinesischen Regierung, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Handelsminister, auf Bern geflogen, um das erneuerte Freihandelsabkommen mit der Schweiz zu unterzeichnen. Und das ist unglaublich, was man da rausgeholt hat. Gemäss meinen Informationen kommt die Schweiz Marktzugang über in China für 99% von allen Waren. Also eigentlich ist es wirklich ein Freihandelsabkommen, wie es im Buche steht. Und es ist eine Verbesserung vom bestehenden Freihandelsabkommen, das wir seit 2014 haben, wo gemäss meinen Informationen ziemlich kompliziert war und auch nicht alle Bereiche umfasst hat. Also der jetzige Durchbruch, das ist etwas ganz anderes. Und es kommt zu einem geopolitisch natürlich interessanten Zeitpunkt. Auch da glaube ich, das hat natürlich auf der chinesischen Seite auch eine Rolle gespielt. China ist interessiert, mit anderen Ländern Freihandelsabkommen zu machen, weil die USA und China in einem Wirtschaftskrieg, in einem mehr oder weniger heissen Wirtschaftskrieg stehen. Das hat sicher geholfen in diesen Verhandlungen, die schon länger andauern. Aber trotzdem, das bedeutet auch für die Schweiz einen Vorteil. Wir haben einen wichtigen, noch besseren Handelspartner mit China. Wir können insbesondere die Industrie, ihre Leistungen einfacher und mit weniger Zoll oder gar kein Zoll dorthin exportieren. Das ist wichtig für den Industriestandort, auch für die Dienstleistungen ist das wichtig, die daran gehängt sind. Ein riesiger Erfolg für den Guy Parmelin.
Genau, und es ist zu betonen, oder? Die EU hat so ein Abkommen noch nicht geschafft mit China, obwohl das ja angeblich so ein unglaublich erfolgreicher Block ist, wo wir uns unbedingt annähern müssen. Nein, die EU schafft das nicht, unter anderem auch aus internen Gründen, weil sie sich nicht einig sind, die verschiedenen Länder, und zweitens, weil China für sehr viele EU-Länder, vor allem Deutschland, jetzt mittlerweile ein Problem geworden ist. Aber wie gesagt, da zeigt sich, wie die Souveränität von der Schweiz einfach etwas Gutes ist. Wir können selber unsere Außenwirtschaftspolitik betreiben. Wir müssen nicht warten auf alle anderen Mitglieder von der EU, ob die auch einverstanden sind. Wir können das selber machen. Das ist das Erste. Und das andere hast du erwähnt. Das ist gegenüber dem Trump natürlich eine kleine höfliche Ohrfeige. Weil er plagt uns jetzt schon die ganze Zeit, unter anderem auch mit birnweichen Sprüchen über die Schweiz, die noch keine Ahnung hat. Und er tut natürlich immer noch seine Zölle und seinen Zollkrieg uns entgegenbringen. Von dem her ist es eine gute Nachricht, weil es genau das zeigt, was die Schweiz als Kleinstaat muss können und kann, dass wir Grossmächte nicht gerade direkt gegeneinander ausspielen, aber dass wir halt den Vorteil ausnutzen, dass wir auch andere Handelspartner haben, die genauso interessiert sind an uns. Und das wird den Amerikanern ja, es wehtun. Ich meine, die Schweiz ist zu wenig wichtiger Partner für die Amerikaner, dass sie es da gerade anfangen zu brüllen. Aber es ist eklig und sie haben es nicht gern. Und die Chinesen machen es natürlich auch extra, wie du auch richtig sagst, wie sie ganz genau wissen, das wird die Amerikaner ärgern. Und es wird dazu wahrscheinlich führen, dass wir auch, so hoffe ich zumindest, bessere Bedingungen bekommen bei den Amerikanern.
Ja, das ist so und von dem kann man auch ausgehen. Vielleicht noch etwas Taktisches, was ich interessant finde, weil Nachhaltigkeitsteil ausgebaut ist in dem, was wir jetzt hier haben. Führt es dazu, dass die Linke ein Problem hat. Oder? Weil links weiss jetzt nicht recht, sollen wir das bekämpfen, das Referendum ergreifen, oder machen wir das nicht? Das ist die grosse Frage, oder, wo man jetzt dort muss beantworten muss. Weil wenn sie es bekämpfen, dann geht eigentlich, dann gilt einfach die Nachhaltigkeitsregelung, die wir jetzt schon haben, und die ist weniger gut als die, die man jetzt ausgehandelt hat. Also auch taktisch ein Meisterstück von Guy Parmelin.
Genau, aber die Linken werden sich das auch insofern gut überlegen, weil es ist natürlich für sie nicht so gut, dass jetzt das Freihandelsabkommen zustande gekommen ist. Das haben sie nicht gern. Sie wollen ja im Prinzip unsere Totalabhängigkeit von der EU bewahren und immer wieder unterstreichen. Und sie haben eben genau das nicht gern, was intelligente Staatslenker machen, dass man eben Grossmächte gegeneinander ausspielt und schaut, dass man nicht von einem Handelspartner so abhängig ist, wie man das jetzt die ganze Zeit zelebriert gegenüber der EU. Und der EU ja ständig auf den Knien mitteilen. Wir tun ja immer der EU schönes Gefühl geben, ah, wir sind so stark und die Schweiz ist so schwach. Das ist ja unsere geniale Verhandlungstaktik, die unsere genialen Diplomaten anwenden. Gut, aber Gratulation an Guy Parmelin, Bundespräsident, hoffentlich noch lang. Ja, er wird die Legislatur sicher, ja, wenn er sie fertig macht, wird er noch sehen, aber wirklich eine Spitzenleistung, natürlich auch für seine Verhandlungsdelegation, genau, von SECO, auch da Gratulation. Gut, jetzt gehen wir zu einer anderen Geschichte, eine gute Geschichte vom Blick. Heute, es geht um die Nordafrikaner und ihre seltsame Vorstellung, was eigentlich Asyl heisst und für was man Asyl überkommt. Dominik.
Gemäss einem internen Papier, das die Blick-Redaktion mit dem Öffentlichkeitsgesetz bekommen hat, aus dem Staatssekretariat für Migration, sind 80% der Asylanten aus Nordafrika mit dem Verfahren mit dem Strafgesetzbuch beschäftigt. 80,1, um klar zu sein. Und das ist natürlich verrückt, oder? Ich meine, das ist... weil 99% der Personen aus Marokko, Algerien und Tunesien einen Negativentscheid bei Asyl bekommen. Und was heisst das? Die Leute sind eigentlich da, um das zu machen, wo sie jetzt angeklagt sind, nämlich mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt über reinzukommen. Und Sam tut das, ja, tut das sozusagen auch zugeben. Der Sprecher Daniel Bach sagt, sie belasten das Asylsystem ohne Aussicht auf Schutz.
Und jetzt muss man sich das mal noch einmal vorstellen, was da unsere Beamten, die wir zahlen, uns vorenthalten haben. Das ist also ein Bericht, ein interner Bericht, wo sie das zugeben, was insbesondere die SVP schon lange sagt, aber auch andere Leute, wie zum Beispiel Frank Urbaniak, dass es ganz bestimmte Nationalitäten gibt, die unglaublich überrepräsentiert sind bei der Kriminalität. Vom SEM oder vom Beat Jans haben wir noch nie so etwas gehört. Wir haben auch noch nie gehört, dass man da etwas könnte oder sollte machen. Sondern wer das denn sagt, ist ein Rassist oder ein Faschist oder ein Nazi. Sie selber haben intern einen Bericht, wo sie alles bestätigen. Und wir müssen mit dem Öffentlichkeitsgesetz mehr Steuerzahler, wo die Beamten zahlen, wir müssen das rausholen, damit sie zugeben, dass sie eigentlich alle unsere Sorgen kennen und können bestätigen. Und trotzdem tun sie uns als Rassisten bezeichnen. Das ist ein Skandal sondergleichen. Ein Skandal sondergleichen. Dem sollte man gerade eine spezielle Untersuchung aufs Auge drücken. Das geht nicht. Ich will wissen, was die sonst noch wissen. Was die sonst noch für Berichte haben. Und was das Zweite ist, was mich auch unglaublich erbost. Ich meine, eben, wenn man doch die Information hat intern, dann müssen wir doch mal anfangen nachdenken, was haben wir denn für Lösungen? Kann doch nicht sein, dass wir unser Asylsystem so ausnützen lassen von Kriminellen. Das ist ja offensichtlich eine Gesetzeslücke, wo Leute, schlaue Verbrecher, ausnützen. Aber man macht nichts, man tut gar keine Massnahmen beschliessen, sondern man tut unglaublich viele andere Massnahmen sich überlegen und über den Verordnungsweg beschliessen, wo noch mehr Leute in unser Land bringen über die Asylschiene. Es tut mir leid, ich sage es jetzt auf Deutsch. Es ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen, was ihr da macht im Sinn. Gut, gehen wir weiter.
Ja, das Verrückte ist eben, weil der Beat Jans gleichzeitig heute ja in der Zürich-Zeitung sagt, es sei alles in Ordnung. Oder? Also das ist verrückt. Also, das Interview fängt an mit Theuta. Ich habe jetzt gelernt, wie man das ausspricht. Man hat mir geschrieben, man muss also ein englisches TH aussprechen, Theuta. Er sagt, ja, das sind ja alle, also er sagt, wie das, wo der spanische Sozi-Premierminister verzapft, oder sind ja alle wieder zurück. Dass das nicht stimmt, das kann man jederzeit die spanischen Medien anschauen. Es ist sogar noch extremer geworden. Die spanische Polizistengewerkschaft meldet, dass es zu Gruppenvergewaltigungen gekommen sei von jungen Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren alt. Die ersten von diesen Invasoren, weil die Bilder sind so gewesen, werden jetzt auf Spanien übergebracht. Das sind Leute aus Marokko. Das sind also genau die nachher zu 80% straffällig werden oder mindestens mit einem Verfahren eingedeckt werden, wo Probleme machen. Und ich meine, er sagt, das sei der Beweis, die wichtigste Lehre aus Ceuta ist, dass Schengen die Lösung ist und nicht das Problem. Es kommt einem George Orwell in Sinn, oder? Krieg ist Frieden. Es ist wirklich, der Mann, das ist kommunikativ sind das totalitäre Züge, wenn man einfach wahrscheinlich wieder besseres Wissen will, er hat ja Leute, die ihm das sicher auch herausfinden können, die vielleicht Spanisch können oder so. Das ist einfach extrem, was dort abgeht und wie es vom Herrn Jans dargestellt wird. Und eben, die europäischen Agenturen haben gemeinsam mit Spanien bewiesen, dass sie die Lage stabilisieren können. Oder wenn die Sachen, die man in spanischen Medien lesen kann, nur die Hälfte stimmen, dann hätte Herr Jans nicht die ganze Wahrheit erzählt.
Und es ist wirklich Orwell, weil ja alle anderen Mitgliedsländer von der EU das ja auch nicht so gesehen. Sie haben ja auch einen Krisengipfel machen. Es ist schon absurd, dass der Beat Jans wahrscheinlich der einzige ausländische Minister ist, der die Spanier da verteidigt in dieser Frage. Alle anderen sind erbost. Und das Zweite ist, ich betone es noch einmal, eben, man hat da interne Berichte, die ziemlich viele Missstände aufdecken und der Beat Jans sieht nichts. Aber wie man ja weiss in Bundesbern, du weisst das noch besser als ich, aber ich habe jetzt gerade gestern auch wieder mit einem Parlamentarier geredet über das Thema. Der Beat Jans ist vollkommen überfordert. Der hat keine Ahnung von seinen Dossiers. Der kommt nicht raus. Der muss in der Kommission. Bringt immer eine Schwette von Beamten mit. Und die Parlamentarier dann nachher diskutieren mit den Beamten, weil der Beat Jans kann gar keine Auskunft geben. Er kann gar nicht mitmachen, weil er nicht rauskommt. Das ist nicht ein Intelligenzproblem. Ich glaube, das ist einfach ein Problem von den Interessen. Er will es gar nicht wissen. Er studiert die Sachen gar nicht. Er hat es immer noch nicht gelernt. Er ist immer noch ein Lehrling im ersten Lehrjahr. Es geht so weit. Und da finde ich das Verrückteste. Oder die Beamten müssen ihm jetzt immer Antworten schon vorschreiben, auf mögliche Antworten, oder? Mögliche Fragen. Also in der Kommission tut man sich dann vorher den Beamten überlegen, ja, was könnten jetzt die Parlamentarier fragen? Und der Chef, was soll denn der Chef sagen? Und sie tönten die Antworten schon vorschreiben, damit der Beat Jans nur muss ablesen. Und jetzt ist am anscheinend letzte passiert, dass er zu weit blättert hat. Und dann hat er auf eine Frage die falsche Antwort gegeben, die schon schriftlich festgesetzt war, womit er verraten hat, dass er von nichts etwas versteht. Und der gleiche Mann geht in die Zürich-Zeitung und sagt, es ist alles gut. Also ich muss ehrlich sagen, das ist der Kapitän von der Titanic, wo auch wenn Titanic schon im Eisberg reingefahren ist, immer noch behauptet, ich sehe nie nicht noch immer Eis. Nein, es ist gespenstisch. Es ist gespenstisch, was in dem EAPD los ist.
Ich habe noch ein anderes Beispiel, das auch in die gleiche Richtung geht. Oder? In einer Antwort sagt er eben, wir arbeiten sehr gut mit den Herkunftsländern zusammen und haben damit Erfolg. Und da kommt wieder eine Frage von den Journalisten und in der nächsten Antwort sagt er, warum viele illegal in der Schweiz wohnen oder illegal da bleiben. Ein Teil kann nicht abgeschoben werden, weil die Herkunftsländer die Rücknahme verweigern. Das ist genau das Gegenteil. Innerhalb von zwei Antworten, da kommst du einfach nicht mehr draus.
Nein, also Beat Jans, es tut mir leid. Ich glaube, der Ausflug ist im Bundesrat muss vielleicht langsam beendet werden. Es tut mir leid für Basler. Basler haben so lange warten auf den Bundesrat und jetzt haben sie einen, der von nichts eine Ahnung hat. Das ist auch nicht gut. Ist auch für den Ruf von Basel nicht so wahnsinnig gut. Aber gehen wir noch zum
anderen Thema. Ich habe noch ein drittes Beispiel zum Ständemeer. Da sagt er, ich zitiere, es wäre denkbar, dass eine Mehrheit der Bevölkerung von einer Mehrheit der Kantone überstimmt wird. Das schafft keine Akzeptanz. Ja, aber das Umgekehrte, schafft denn das Akzeptanz? Es ist so unlogisch. Und es ist klar, oder? Es ist dort berechnet. Wir wissen jetzt seit dem Nein zu der 10-Millionen-Initiative, wissen wir ja, wie es läuft. Oder? Dass die Zuwanderer sind, die eingebürgert worden sind, dass die mehrheitlich eben für noch mehr Einwanderung sind. Und dass sie kein Problem haben mit der Personenfreizügigkeit, oder? Und wo wohnen die? Ja, die wohnen eben nicht in Uri, in Appenzell, Innerrhoden, in Nidwalden, Obwalden oder so, sondern die wohnen eben in den bevölkerungsreichen Kantonen. Und genau um das ist genau das Kalkül von Beat Jans. Und ob das Akzeptanz schafft, oder? Er versteht gar nicht, was Akzeptanz heisst. Akzeptanz heisst doch genau der grosse Kompromiss von 1848, dass man sagt, wir haben eine Souveränität der Kantone, die eben bestehen bleibt, weil wir zusammen ein neues Land bauen. Und die ist genau gleich viel wert wie die Souveränität vom Volk. Aber Geschichtsunterricht, ist halt schon schade.
gibt es ja Gerüchte, dass der Beat Jans unbedingt das Departement wechseln will, was man versteht, weil eben von nichts eine Ahnung. Und jetzt gibt es einerseits Gerüchte, dass er dann könnte Nachfolger werden von Guy Parmelin. Stellt euch das mal vor. Ui. Viel Vergnügen, jetzt haben wir so viele schöne Freihandelsabkommen und wir haben vor allem auch doch mehr oder weniger erfolgreiche Verhandlungen gehabt mit Amerika. Mal schauen, wie das dann der Beat Jans anbringen mit seiner amerikanischen Frau, die den Demokraten ansteht und dem wahrscheinlich immer in den Ohren einliegt, was der Trump für ein Idiot ist. Das ist mal das eine. Und das andere Gerücht, das gibt es ja noch schlimmer. Er könnte ins EDA wechseln, wenn dann der Ignacio Cassis geht. Ich muss jetzt ehrlich sagen, von diesen zwei Varianten habe ich lieber EDA. Weil EDA ist sowieso Hopfen und Malz verloren, spielt keine Rolle. Dort denken alle gleich, nämlich so wie der Beat Jans. Also wäre weniger schlimm. Aber schauen wir weiter. Der Beat Jans wird uns noch erhalten bleiben. Wenn wir jetzt hier schimpfen und wettern, er wird dort sicher noch mal 4 Jahre anhängen. Für die SP ist das total das Problem, weil ja, die Informationen, die ich genannt habe, die kommen von mehreren SP-Parlamentariern. SP. Einfach, dass ihr es wisst, ihr von der SP, dass ihr das mal gehört habt. Und ihr in der bürgerlichen Mitte, Heimatsterne, macht mal etwas in der Asylpolitik. Es langt nicht, wenn die SVP die ganze Zeit wettert. Ihr müsst auch etwas machen. Und die Missstände sind so extrem, dass man Beat Jans den ganzen Tag könnte vorführen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Bruno Frey, einer der interessantesten Liberalen, aber auch wirklich einer der produktivsten Ökonomen von unserem Land. Und Christoph Schaltegger, auch ein unglaublich produktiver, wichtiger Ökonom. Er ist der Leiter vom IWP. In Luzern haben eine gute Idee geäussert. Dominik, du hast es aufgenommen, hast im Nebelspalter auch einen Text darüber geschrieben. Um was geht's?
Ja, sie haben so eine Studie gemacht, oder? Woher kommt eigentlich der Föderalismus unter Druck? Und das Interessante ist, dass sie zum Schluss kommen, Zentralisierung kommt nicht einfach so von Bundesbern, sondern oft sind eben Kantone, die den Zentralismus fördern. Und dabei spielt die Konferenz der Kantonsregierung, KDK, eine unrühmliche Rolle. Sie identifizieren 4 Wege ins Kartell und bei allen 4 ist die KDK mitbeteiligt. Nämlich, dass sie einfach die Konferenz irgendwelche Positionen tut, wie zusammenfassen und dann hat man nur noch eine Position. Das führt dann zu einer faktisch zentralistischen Lösung. Oder man tut bei Politikthemen Harmonisierung machen, also irgendwie gemeinsame Standards erlassen, Konkordat oder euphemistisch formuliert Empfehlungen. Oder? So werden Kantone immer ähnlicher. Die Fachkonferenzen von der KDK spielen eine Rolle, wo gemeinsame Bundesämter demokratisch höchst problematisch irgendwelche Sachen regelt und so wandern viertens Entscheidungen in Exekutivgremien, irgendwelchen Büros in diesen Fachkonferenzen oder im Haus der Kantone. Sie bringt dann aber auch ein paar Beispiele. Sie wollen KDK völlig zurückbringen in ein Föderalismuslabor, weil Föderalismus ja eigentlich Wettbewerb um Leistungen, um politische Lösungen heisst. Und KDK könnte Benchmarking sein, sie könnte eine Subsidiaritätswächterin sein, Experiment selber fördern und die Entflechtung zwischen Bund und Kanton vorantreiben, weil das Bund und Kanton zusammen irgendwelche Verantwortlichkeiten machen, das führt immer dazu, dass am Schluss niemand verantwortlich ist.
Und was eben ganz wichtig ist, immer wo die Exekutive unter sich ist und kann machen, was sie will, ist es eigentlich nicht die Exekutive, es sind nicht die gewählten Politiker. Die Leute, die das glauben, die glauben dann stark. Es sind Beamte, es ist die Verwaltung, es sind Funktionäre, es sind alles ungewählte Leute, die Technokraten sind, Experten, die das Gefühl haben, sie wissen es besser als das, was wir wissen. Und sie tun Demokratie so schleichend abbauen. Ich finde auch, die Konkordate, das ist eines der grössten Probleme. Und einfach, dass sie es wissen, wir haben das erst seit den 90er Jahren. Wir haben das gar noch nicht lange.
93.
Das ist eine sehr, sehr rezente Entwicklung. Wir haben ab 1848 so etwas nie gekannt. Mehr als 100 Jahre haben wir das nie gekannt. Es gibt Ständerat für die Vertretung der Kantone. Es braucht keine Vertretung der Regierungen. Es ist eine Zumutung und es ist wirklich, man sieht es eigentlich in allen Politikfeldern, überall führt es dazu, dass man schlechte Lösungen auf einem tiefen, nivellierten Niveau einführen und durchsetzen. Das ist der Punkt. Und Föderalismus ist eines der wichtigsten Instrumente, um den Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Zwischen den Staatsgebilden und sonst kann man den Staat gar nicht mehr kontrollieren. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema, auch so ein Lieblingsthema für uns, die Desinformationspartei. Das ist DP, Desinformationspartei, DP. Das ist die SP. Ich will sie als DP neu firmieren lassen. Und eine der grössten Desinformanten ist wirklich Mattia Meyer, Co-Präsidentin von der DP. Was hat sie gesagt, Dominik?
Ja, im Tagesanzeiger sagt sie, dass die Übersterblichkeit wegen der Hitze, die hat also Corona Maßstab angenommen. Und wenn man aber das einfach kurz in Erinnerung ruft, die wöchentlichen Todesfälle 2010 bis 2026, da sieht man den Corona-Ausschlag dort. Die erste Welle, die zweite und dann so eine kleine flache dritte. Und man sieht auch 2026, was irgendwie da passiert ist jetzt in dem Sommer. Das ist ganz wenig, wo dort rum ist. Also ein Klick langt und man sieht Mattia Meyer, Desinformation wieder mal aus SP, aus der SP-Küche. Es ist schon verrückt. Und die Partei. Und selbstverständlich kommt sie im Interview mit dem Philipp Loser mit dem durch und wird nicht richtig drangenommen.
Der Philipp Loser ist bekannt für fast unhygienische Nähe zu der Mattia Meyer. Das muss man auch wieder mal betonen. Wir haben schon ein paar Mal über das berichtet. Der Philipp Loser, ja, das ist nicht ein Journalist, das ist ein SP, ein DP-Aktivist. Ein DP-Aktivist, der Desinformationsjournalismus macht. Nein, da kann man nicht ernst nehmen. Aber was vielleicht auch noch lustig ist, eben jetzt die Hitzetoten, ein grosses Thema. Wir haben immer noch mehr Kältetoten, aber das ist die SP. Das hat die SP noch nie zum Thema gemacht. Weiss auch nicht, komisch, warum denn nicht? Dann noch ein anderes Beiträgli auch vom SP, von der SP, und zwar jetzt der andere Co-Präsident. Der heisst Cedric Wermuth, falls ihr es vergessen habt, weil er eigentlich sonst nicht mehr auffällt. Er ist einer, der grosses Talent, aber nicht sehr viel erreicht. Und jetzt geht er noch unter die Journalisten oder unter die Intellektuellen. Das wird er ja sowieso. Er haltet sich, er wäre gerne ein guter Intellektueller. Und da muss ich jetzt dem Cedric einfach sagen, ja, muss man noch ein bisschen arbeiten. Jetzt hat er einen neuen Begriff gefunden. Dominik, um was geht's?
Ja, ich nehme an, er hat das einfach im Sommer ein Buch gelesen von der Kara Daggett. Er schreibt das auch. Das Buch ist nicht in dem Sommer rausgekommen, aber er hat es wahrscheinlich schon gekauft und jetzt muss er das noch lesen. Und ja, wenn er sich schon Mühe nimmt, das Buch zu lesen, dann macht er doch einen Gastbeitrag bei den TA-Media-Zeitungen. Und zwar, der Klimaschutz braucht neue Männer, weil alles, was passiert, die Rekordhitze, die sexualisierte Gewalt, Fluchttragödie, Ceuta und so weiter, alles hat zu tun und jetzt musst du dich heben mit etwas, das heisst petromaskuliner Kapitalismus. Oder? Also, weil wir Männer, wir sind Kapitalisten und wir fahren mit Auto um, wo mit Öl, also darum Petro, also mit, natürlich mit Benzin umeinander fahren, aber das tut man dann so ein bisschen, steht sogar noch in der Klammer, von Petroleum für Erdöl und maskulin für männlich, tut er uns noch erklären. Gemeint ist eine Abwehrreaktion von Männern, die ihre Lebensweise durch die Klimabewegung und den Feminismus in Frage gestellt sehen. Und er sagt sozusagen, das trifft auf, gemäss ihm, mehr oder weniger auf alle Männer zu. Und alle die wenden sich dann Zitat, rechten Autoritarismus zu. Also von dort aus tun wir dann eben so argumentieren, wie wir sind. Wir tun Frauen zu Objekt abwürdigen. Wir sind für die Aufrüstung auch nur wegen petromaskulinen Kapitalismus. Und wir sind für Gewalt gegen Menschen, die Hilfe und Schutz suchen. Ich habe selten so ein Konstrukt, wo derart ideologisch und derart einfach der grosse Versuch ja bei ihm immer abbildet. Aus allen Krisen, die er sieht, also er tut schon das übertrieben, aber von dort aus dann eine einzige Schlussfolgerung zu ziehen, oder? Wo dann etwas kann zum Gegner von seiner Politik aufstilisiert werden, wo man dann voll kann bekämpfen. Das ist so durchsichtig, so billig.
Ja, und einfach, dass ihr es richtig versteht, Autoritarismus, was ist das? Das ist nichts anderes als das Codewort für Faschismus, für Nationalsozialismus. Jetzt sind wir also so weit, wer Auto fährt mit einem Verbrennungsmotor, ist ein Nachfolger von Adolf Hitler. Das sagt der Cedric Wermuth. Ja, das ist eine steile These. Aber was ich auch so herzig finde, ist, dass man so total zwei verschiedene Phänomene, Antifeminismus und die Haltung zu der Klimaproblematik, völlig zusammenwurstet in einem neuen Begriff. Ich würde sagen, der Cedric Wermuth ist für mich ein Solarfeminine. Ein Solarfeminine Präsident von der DP. DP ist Desinformationspartei oder es ist pseudo-intellektuelle Partei. PIP. Das ist Partei vom Solarfeminine Cedric Wermuth. So, das war Bern einfach an dem 20. August 2026. Dominik Feusig und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, muss ich es wieder sagen, wenn ihr nicht solarfeminin seid, müsst ihr euch nicht entschuldigen. Das ist die wichtige Botschaft heute. Wir hören uns morgen wieder. Gleichzeitig gleich Kanal. Es kommt ein Spezial zur Neutralität, und zwar mit dem Marco Iorio, dem besten Kenner von der Neutralitätsgeschichte in der Schweiz. Standardwerk geschrieben zu der Neutralität. Das Buch müsst ihr sowieso kaufen und ihr müsst es dann auch lesen. Es ist nicht petromaskulin, das könnt ihr sicher sein. Es ist nicht petromaskulin, sondern es ist einfach intelligent. Es ist einfach intelligent und es ist halt nicht links, was etwas Gleiches ist. Intelligent und nicht links ist genau das Gleiche. Gut, in dem Sinn, macht es gut, wir wünschen eine gute Zeit, bis morgen.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Suisse, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch